SharePoint-Podcast, Ausgabe 328 vom 14.07.2015. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 328. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Mitten im Sommer, draußen regnet es in Strömen. Und hier im SharePoint Podcast, ja, da scheint die Sonne, denn wir gehen in unsere Sommergesprächsreihe. Absolut, sage ich da nur. Und öffnen die heute mit Niki Borell. Niki hat sich die Mühe gemacht und ein Buch geschrieben über das Thema Disruption. Dazu gleich mehr. Kurzer Hinweis auf das, was in den nächsten Wochen dann noch kommt. Ich habe schon aufgezeichnet ein Gespräch mit Markus Ratz. Da ist BI wieder ganz klar im Vordergrund. Und ein Gespräch mit Fabian Moritz. Und da geht es dann schwerpunktmäßig um das Thema Suche, On-Premise und Hybrid. Kommt in den nächsten Wochen also. Es lohnt sich auch im Sommer, hier in den SharePoint-Podcast reinzuhören. Das war's für mich an dieser Stelle. Und ich sage mal einfach jetzt Disruption mit Niki Borell.
Okay, so, Grüße raus in die weite Welt zum Niki. Guten Morgen, Niki.
Guten Morgen, Michael.
Niki, stell dich doch mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Aber ich glaube, du warst auch schon mal im SharePoint-Podcast, glaube ich, schon viele Jahre her. Aber wir haben, glaube ich, mal über Suche haben wir, glaube ich, mal gesprochen, oder?
Ist schon ein paar Jahre her. Wir haben über Migration gesprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe damals. Das war gerade so zu der Zeit, als 2013 am Horizont erschienen ist, und da haben wir über Migration gesprochen. Ja. Aber gut, nichtsdestotrotz, Niki Borell, bin von Experts Insight, bin MVP für SharePoint Server seit 2 Jahren jetzt und in der SharePoint Community beziehungsweise auf deutschsprachigen Konferenzen als Sprecher unterwegs. So ist dann auch heute Abend bei der SharePoint User Group in Stuttgart zusammen mit der Martina Krumm und Toni Pohl, wo wir auch nochmal so über dieses, was denn jetzt alles Neues gibt und was da in Chicago so vorgestellt wurde, sprechen werden.
Ja, und wir wollen aber heute gar nicht darüber reden, sondern wir wollen über etwas reden, was dich in den letzten Monaten, glaube ich, beschäftigt hat. Und zwar so beschäftigt hast, dass du es deine Gedanken dazu auch zu Papier, zumindest zu elektronischem Papier gebracht hast. Und das Stichwort, was dahinter steht, ist Disruption. Disruption. Kannst du mal sagen, was ist Disruption?
Genau, also ganz kurz an der Stelle, es ist nicht nur elektronisches Papier, es gibt auch tatsächlich Printversionen, sowohl ein Hardcover als auch ein Taschenbuch davon. Und ja, also das Wort Disruption, das ist im Silicon Valley schon fast an der Buzzword-Grenze angekommen. Aber zumindest mal bei uns dann doch noch was Neueres. Es geht im Prinzip, also das ist, wenn man das Wort einfach übersetzt, geht sinngemäß darum, Altes niederzureißen und Neues zu erstellen. Also schon so ein bisschen martialisch auch. Das beschreibt einen Trend in der IT, im Unternehmensalltag, in der Art, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren und kollaborieren, die eben im Moment so ein bisschen auch wirklich dann jetzt mit Macht in die Unternehmen reindrückt. Also dadurch, dass wir eben im privaten Umfeld in der Zwischenzeit auch gänzlich anders mit Informationen umgehen und gänzlich anders kommunizieren, all diese Themen, WhatsApp, Twitter, Facebook etc., was da alles eine Rolle spielt, und das eben sukzessive jetzt auch in Unternehmen einfach zum Vorschein kommt. Ich glaube, geben tut es das schon ein bisschen länger, aber die Unternehmen kommen nicht mehr umhin, sich damit zu beschäftigen. So diese Phänomene, wie wir es auch in Projekten immer mal wieder haben, dann stellt man plötzlich ganz erschrocken fest, dass da irgendwelche Dropbox-Accounts genutzt werden etc. Und das zwingt natürlich Unternehmen spätestens in dem Moment dann dazu zu reagieren.
Ich habe mal nachgelesen, Disruption, da steht in der Wikipedia so schön drin, das ist eine Innovation oder eine Erfindung, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung komplett umkrempelt, verdrängt oder komplett verändert. Mhm. Jetzt ist das aber, mal ein bisschen catcherisch gesagt, das ist, glaube ich, schon seit dem Urknall ist das aber ein Grundprinzip unserer Existenz, dass Dinge einfach mal von anderen Sachen überlebt werden, dass es neue Sachen gibt, das weiß ich was, ich sag mal ganz blöd, dass eine Sonne im All explodiert, aber aus den Milliarden von Atomen, die rausgehen, wieder was völlig Neues entsteht. Das ist ja jetzt da mal nichts revolutionär Neues, aber ich glaube, was ich so bisher darüber gesehen habe, ist, das ist einfach nochmal so ein, so ein Verständnis, eine Ebene der Verständnis, die mal geschafft werden soll, warum wir uns auch in Unternehmen wandeln müssen oder solchen Veränderungen anpassen wollen, müssen und sollen. Ist das so, dass das praktisch schon helfen soll, Unternehmen zu akzeptieren, dass eben beispielsweise das Modell On-Premise auf längere Sicht abgelöst wird durch ein Modell Cloud und dass das etwas ist, was irgendwann dann mal tatsächlich auch kommt und dass das nicht mit allen technologischen Grundlagen abgesehen, aber dass es etwas ist, was einfach in der Natur der Dinge auch mitliegt.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um dem es mir auch in dem Buch geht. Ich will das jetzt noch nicht mal so sehr auf einer Frage On-Premise oder Cloud oder so festmachen. Also auch vom Buch her an sich. Es geht natürlich um Techniken, um Technologien, aber es ist jetzt kein Fachbuch über SharePoint oder über Office 365. Es geht ja eigentlich mehr so ein bisschen um strategische Dinge, auch um so ein bisschen die ganze Ökonomie, die da hinten dran steht für Unternehmen. Und es geht eben genau um diesen Punkt, dass wir ja in den letzten Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, versucht haben, über die verschiedensten Ansätze und Techniken Arbeitsprozesse im Unternehmen zu modernisieren, umzukrempeln, zu verändern. Also alles meistens sehr top-down versucht. Dann hat man mit Dingen wie jetzt dann Social-Funktionalitäten versucht, das so ein bisschen mehr durch den Anwender selbst getrieben zu machen, mit bisweilen mäßigen Erfolg halt auch. Und was wir aber sehen, was sich jetzt wirklich einfach auch durchsetzt, ist genau das, was du beschreibst, nämlich dieser evolutionäre Punkt. Also weil wir Menschen halt nun mal so funktionieren, wir ticken so. Das auf einen Punkt zusammenzubringen, was funktioniert, wird sich durchsetzen, ne? Und das ist im Prinzip ja die Erfolgsgeschichte hinter solchen Services wie zum Beispiel Dropbox. Es funktioniert einfach und deshalb wird es eben angenommen und adaptiert. Nur dass wir natürlich jetzt auch sukzessive im Enterprise-Technologie-Stack Dinge und Lösungen haben, die genauso funktionieren, die leider Gottes immer noch in relativ unbekannt sind in Unternehmen. Also was Microsoft ja jetzt zum Beispiel mit diesem ganzen Azure Unified App Model gemacht hat etc., dass ich mich da mit Unternehmensaccounts, die ja dann in der Verwaltung der Unternehmens-IT sind, an einem Dienst wie Salesforce etc. anmelden kann. Mhm. Wenn ich davon heute irgendwo in einem Unternehmen im Projekt erzähle, habe ich große Augen zu sehen, ne? wie sowas geht. Also das ist, denke ich mal, auch so ein bisschen eine Aufgabe für uns als Berater, da diesen Stand der Dinge überhaupt noch erstmal in die Unternehmen reinzutragen. Oftmals ist man da noch auf einem Stand von vor 5, 6 oder gar 10 Jahren hinterher.
Also wenn du dieses Thema jetzt aufgreifst, bist du jetzt schon relativ speziell so in unserem Umfeld, wo du sagst, ich gehe zum Kunden hin und sage ihm, du könntest dich jetzt mit einer Identität an allen möglichen Diensten anmelden. Geht es nicht eigentlich noch einen Schritt weiter, dass ich eigentlich jedes Unternehmen, jede Branche, jede Produktbereich sich anschauen muss, sagen, was kann eigentlich dieses Digitale, was derzeit meine Arbeitswelt verändert, wie kann das zum Beispiel auch mein Geschäftsmodell, meine Produkte, meine gesamte Existenz verändern?
Ja, das ist auch so ein ganz, bunter Punkt irgendwo. Mit diesem Aspekt wird ganz sicher auch viel Halbseiden geworben. Also was ich definitiv finde, was wir gelernt haben, ist, dass IT kein Ansatz für eine Änderung im Unternehmen ist, sondern IT ist ein Werkzeug. Also zu sagen, ich führe jetzt ein innovatives Softwareprodukt ein und dann wird alles gut, ne? Oder dann ändert sich der Prozess in meinem Unternehmen, ist ein falscher Ansatz. Ich denke, man muss als Unternehmen in der Lage bereit sein zu sagen, wir ändern was, aus welchen Gründen auch immer, wirtschaftlicher Druck, Prozessoptimierung oder. Und dann ist der nächste Schritt natürlich zu sehen, okay, mit welchem Werkzeug kann ich so etwas schaffen? Aber jetzt zu sagen, ich habe ein innovatives Stück Software, Cloud-basiert, wie auch immer, eingeführt und jetzt wird alles gut, das wird so nicht funktionieren.
Was ich immer sehe, ist, dass es ja solche disruptiven Technologien auch im Industriezeitalter schon mal gab. Also ich meine, so die klassischen Beispiele sind ja irgendwie so Erfindung der Dampfmaschine, Erfindung des mechanischen Webstuhls, Transistor oder aus neuerer Zeit vielleicht auch so hier Digitalfotografie, die dann Konzerne wie Kodak, die früher mal im Bereich Fotografie irgendwie Weltmarktführer waren, eigentlich dann innerhalb von wenigen Jahren vollständig zertrümmert hat und die aus dem klassischen Fotobusiness dann völlig raus sind, weil sie diesen Trend einfach verschlafen haben. Weil man früher sagen konnte, bis sich so die Dampfmaschine und das alles durchgesetzt hat, das hat dann mehrere Jahrzehnte gedauert. Heute kommt, weiß ich was, irgendwie eine Technologie wie oder jemand mit einer Idee wie mit Uber und sagt, ich mache jetzt mal mein eigenes System, um Menschen von A nach B zu bringen. Und innerhalb von 3, 4, 5 Jahren mischt die mal ziemlich weit die gesamte Taxi- und Transportindustrie auf. Also die Zeiträume werden ja auch immer kürzer, sodass man gar nicht mehr so viel Zeit hat, das alles zu beobachten, und sondern dass man einfach viel schneller auch reagieren muss auf solche Veränderungen.
Das ist,
gehst du auch in deinem Buch darauf ein?
Das ist richtig. Das ist ein relativ großer Block, den ich da auch mit beleuchte. Es gab eine Umfrage von Gartner aus dem Jahr 2008 bei Unternehmen, die Business Process Management machen, sprich Geschäftsprozesse elektronisch abbilden. Und die Frage war so, wie oft ändern sich Prozesse im Unternehmen? Wohlgemerkt im Jahr 2008, also ist schon eine Zeit lang her. Und da war bei über 60% der Unternehmen mindestens einmal im Jahr. Und das jetzt nicht, weil diese Unternehmen oder diese Prozesse so schlecht wären, sondern, wie du selbst beschreibst, Innovationen oder die Notwendigkeit, sich anpassen zu müssen, einfach immer häufiger kommt. Das ist auch so etwas, wo wir einfach sehen, dass Technologie und dieser Wandel in der Technologie nicht unbedingt auf das matcht, wie der Mensch so generell vielleicht funktioniert. Ich habe mich im Rahmen von dem Buch mit sehr vielen Leuten unterhalten. Ich habe da auch einige Gastautoren, die im letzten Kapitel vom Buch, das ist ja die Überschrift, die sehen eigentlich die anderen das, einfach auch so ein bisschen ihr Statement abgegeben haben. Und wenn man sich mit Verhaltensforschern da unterhält, dann ist dem Mensch inne, wenn etwas funktioniert, behalte ich das bei. Und das ist so die Begründung, warum Ordnerstrukturen in Unternehmen sich so zäh halten. Das haben wir irgendwann vor 20, 30 Jahren mal gelernt, als die IT so das Licht der Welt erblickte. Und das hat damals gut funktioniert und es wurde in uns, in unserem Verhaltensmuster als valide abgespeichert. Wie schwer wir uns damit tun, sowas loszuwerden, das denke ich mal, kennen wir alle, die wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber das ist genau der Knackpunkt. Also es ist kein Technologiethema, es ist ein Lernen-Thema, es ist ein Ökonomie-Thema. Nichtsdestotrotz, wir müssen es betrachten und die einzigste Möglichkeit, so etwas zu durchbrechen, ist eben, dass ich etwas anbiete, was noch besser funktioniert oder einen Mehrwert bringt. So wie zum Beispiel jetzt eine Lösung, wie wir sie mit Dropbox oder etc. sehen oder halt, wenn wir im Microsoft-Umfeld bleiben, dann OneDrive for Business. Und darüber halt eben einen Mehrwert generieren. Jetzt kannst du nicht nur die Dateien ablegen, du kannst auch noch von überall zugreifen. Darüber schaffen wir es, diese gelernten Verhaltensmuster dann irgendwo zu überschreiben.
Ich habe irgendwie auch mal gelesen, dass gerade wenn du irgendwie eine neue Technologie einführst oder neue Verfahren einführst, dann müssen die eigentlich, damit sie wirklich bei den Mitarbeitern, ich sag mal, angenommen werden, wenn es jetzt so auf Verhaltensänderungen geht, dann müssen die eigentlich wirklich einen richtig hohen Zusatznutzen bringen, damit es auch nachhaltig geschieht. Irgendjemand hat mal gesagt, die müssen doppelt so hohen Reizwert oder Vorteilswert haben, damit sie auch einfach nachhaltig implementiert werden. Alles, was nur relativ geringere Anreize schafft, das wird mal gesehen, aber bleibt dann so auf längere Zeit, wird es sich nicht durchsetzen und wird die bestehenden Verhaltensweisen nicht ändern. Siehst du das auch so?
Das sehe ich ganz sicher so. Es ist an der Stelle natürlich die Frage, wie geht man das an? Also wenn es jetzt darum geht, gerade in wirklich einem großen Umfeld Dinge auszurollen, ist einfach der Punkt, ich muss eine kritische Masse erreichen bzw. überzeugen. Das ist so dieser Lemming-Effekt. Wenn genügend in die Richtung rennen, rennt der Rest irgendwann hinterher. Auch das ist eine ganz klassisch menschliche Geschichte. Dieses Schwarmverhalten, das damit eine Rolle spielt. Wobei das natürlich auch ein Risiko birgt, weil es gibt sicherlich auch sowas wie ein Schwarmirrtum. Also genügend dagegen sind, dann wird irgendwann auch die große Masse dagegen sein, ohne sich vielleicht wirklich mit dem Thema oder dem neuen Tool oder dem neuen Prozess, was auch immer, tatsächlich auseinandergesetzt zu haben und zu sagen, ich lehne das ab, weil, sondern ja, die anderen machen es auch nicht, also mache ich es auch nicht. Also das ist so dieser Knackpunkt dann innerhalb von so einem Projekt oder bei so einer Entscheidung. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, ich habe einen kleinen Gastbeitrag im Buch von dem Professor Dr. Stoll, der einen sehr interessanten Vortrag zu dem Thema letztes Jahr schon mal gemacht hat. Ich habe den gesehen und die Kernaussage von seinem Vortrag war, Unternehmen müssen es schaffen, besser, billiger oder schneller als andere zu sein. Ne? Also besser, qualitativ hochwertigeres Produkt, billiger, günstiger halt oder schneller im Sinne von schneller auf etwas Neues zu reagieren. Das sind Erfolgsfaktoren, Man sieht an der Stelle ganz schön, dass so ein Erfolgsfaktor, der vielleicht vor 50 oder vor 100 Jahren noch ganz weit oben rangiert hat, nämlich sowas wie Nachhaltigkeit, ganz stark in den Hintergrund tritt. Also, wobei man natürlich auch hier sehen muss, über was reden wir, ne? Also, wir reden über unsere Branche, die Softwarebranche, wir reden über Apps, wir reden über Tools. Wir reden hier ganz sicher nicht über Medizintechnik oder so, ne? Da ist sicherlich jetzt billiger oder schneller nicht unbedingt der Haupttreiber. Aber in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind oder was auch der Fokus von dem Buch ist, also kollaborative Lösungen, die Art, wie wir mit Unternehmenssoftware arbeiten, wie Menschen miteinander kommunizieren und arbeiten, dort sind das sicherlich Treiber.
Mhm. Nun gibt es ja so traditionelle Möglichkeiten, gerade in diesem Bereich, so Vorschläge, das kennen wir ja auch, wie führe ich ein Intranet ein oder wie führe ich den digitalen Wandel, die digitale Transformation in mein Unternehmen ein. Da gibt es ja so mehr Stufenmodelle. Disruption, habe ich immer so den Eindruck, ich habe neulich auch einen interessanten Beitrag mal gehört vom Chef der Klöcknerhandel, Stahlhandel, der auch gesagt hat, also diese traditionellen Modelle, wo man sagt, also ich fange mal an, so eine Vision aufzubauen und dann den nächsten Schritt zu machen, meine Mitarbeiter reinzuholen, einen Plan aufzusetzen und dann fangen wir mal an, das nach und nach in die Mitarbeiterköpfe reinzubringen. Das hat gesagt, das ist ja vom Prinzip her ist das alles klar, das muss irgendwie so laufen, aber ich habe heute gar nicht mehr die Zeit dazu, mich über so ein Phasenmodell jetzt, sagen wir mal, 1,5 Jahre damit zu beschäftigen, dass wir das Ganze irgendwie umsetzen können. Die Zeit läuft einfach viel schneller und das, was passiert, ist viel schneller. So dass wenn ich nach 2,5 Jahren dann mit meiner ganzen Umstellung durch wäre, dass dann eigentlich die Welt schon wieder so weit geändert hat, dass ich schon wieder anfangen müsste. Sondern ich muss eigentlich alles, ich muss davon nicht komplett ablassen, sondern ich muss eigentlich alles eher gleichzeitig machen. Und wichtig wäre die Erkenntnis, dass Machen im Vordergrund steht. Man muss einfach sagen, nicht so viel quatschen, sondern machen. Also wirklich tatsächlich umsetzen, um auch dieser Geschwindigkeit und dieser Veränderungstendenz nachzugehen. Wie siehst du das?
Ja, das trifft ziemlich auf den Punkt, wobei natürlich auch da, muss man wirklich sagen, die Branche in den letzten Jahren so ein bisschen auch vielleicht auf einem Selbstfindungsweg ist. Klar ist, weder das eine noch das andere Extrem ist die Antwort. Wir haben in strukturierten Bereichen, in Unternehmen immer irgendwo die Notwendigkeit von wirklich top-down geplanten Dingen. Also wenn es um so Dinge wie Personalmanagement etc. geht, da kann ich mich nicht auf virale Kommunikation oder auf einen agilen Prozess, der dann hoffentlich mal irgendwann richtig ist, verlassen. Da gibt's Regularien, das muss so sein. Nichtsdestotrotz ist es die Frage der Anteile, ne? Also was wir klar sehen ist, gibt's so diesen schönen Ansatz, häufiges kommt öfter vor als seltenes. Klingt erstmal ganz logisch, ne? Also ist die Idee hinter der gaußschen Normalverteilung. Und auch das habe ich im Buch aufgegriffen. Da hat mich die Claudia Eichler-Liebenow unterstützt, weil sie ja einen Doktor in Mathematik hat. Also wir haben dieses Thema User-Akzeptanz oder wie baue ich so ein Intranet auf, mal aus statistischen Erwägungen heraus betrachtet. Mit sehr interessanten Ergebnissen. Und da komme ich halt wirklich dahin zu sagen, es ist eigentlich fast unmöglich, dass ein Team, ein Projektteam, ein Team von Redakteuren, 5, 6, 10 Leute, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, es schafft, für eine Anzahl von 15, 20.000 Mitarbeitern eine Struktur, ein System, ein Intranet zu designen, das passt. Weil diese kleine Anzahl an Leuten gar nicht das alles überblicken kann. Und dazu kommt, dass natürlich jeder alles aus seiner Brille irgendwo sieht, was auch ganz menschlich ist. Also ist hier der Ansatz, eben über diese Idee der gaußschen Normalverteilung zu sagen, naja gut, wir stellen im Prinzip Optionen zur Verfügung und der Mitarbeiter nutzt das, was für ihn passt. Das klingt auch erstmal so ein bisschen sehr revolutionär und oh Gott, ob das funktionieren wird. Was man hier jetzt betrachten muss, ist eine Tendenz, die auch sukzessive im Unternehmen sich etabliert, nämlich, dass der Altersschnitt sinkt. Also ein Arbeitnehmer, der heute frisch in ein Unternehmen kommt, kommt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, mit einer ganz anderen Art, mit Information und Technologie umzugehen, ins Unternehmen, als das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Heute ist der Ansatz zu sagen, da gibt es ja nicht eine App für, ne, wenn es irgendein Problem zu lösen gilt. Und von daher wird so jemand viel eher, jetzt mal wieder auf den tatsächlichen Microsoft-Stack zurückgehen, Tools wie zum Beispiel Office 365 Groups bereitwillig anwenden und sich darüber freuen, dass er dort alle Freiheiten hat, das zu nutzen, wie er das gerne möchte, als dass jetzt vielleicht von jemand adaptiert wird, der schon 40 Jahre im Business ist und irgendwann mal gelernt hat, du musst alles in Ordnern ablegen. Also von daher, ich denke, je nach Unternehmen, je nach Branche, haben wir da irgendwie so einen Anteil von vielleicht 20%, die wir wirklich redaktionell nach wie vor vorgeben müssen, was vielleicht auch gesetzliche Regelungen gibt, gerade im Gesundheitswesen hat man das ja oft. Und der Rest muss irgendwo ja sehr dynamisch sein. Sonst wird das nicht funktionieren, sonst geht es dahin, dass der Mitarbeiter sagt, oh naja, dann machen wir mal eine WhatsApp-Gruppe. Ist viel besser, kann ich selber steuern. Ja.
Für wen hast du das Buch alleine geschrieben?
Ich habe das Buch es hat 188 Seiten und 150 davon sind von mir. Mich haben insgesamt 11 Gastautoren insofern unterstützt, als dass es, wie gesagt, ein Kapitel gibt. Das heißt, was denken die anderen? Da sind der Toni Pohl dabei, mein Kollege der Christian Glessner. Das sind aber auch zwei Professoren dabei, die das Ganze wirklich sehr wissenschaftlich betrachtet haben. Ich habe einen sehr interessanten Beitrag von dem Dr. Michael Rath, der ist Rechtsanwalt, der sich rein auf dieses Thema Datenschutz und Cloud-Technologien im Rahmen des deutschen Datenschutzgesetzes spezialisiert hat. Also ist eine bunte Mischung aus harten Fakten, aus Wissenschaft, aus Meinung. Und ich sag mal, jeder, der mich kennt oder auch schon mal einen Vortrag von mir gehört hat, weiß, dass ich auch gerne mal ein bisschen mit spitzen Kommentaren hantiere. Also ich denke, es ist auch relativ leicht von der Lektüre her zu lesen und unterhaltsam.
Mhm. Gut, wann kommt das Buch ist ja sozusagen, wenn ich sagen, liegt in den letzten Produktionszügen, wann kommt es raus?
Genau, also die Freigabe für den Verlag, die haben wir wirklich gerade jetzt heute Morgen, also sprich 1.7. Erteilt und jetzt wird das innerhalb des Verlags noch ein paar Tage dauern, bis da die Prozesse durch sind, aber ich denke mal, in den nächsten 10 Tagen spätestens sollte es oder wird es in den Buchläden oder über Amazon etc. Dann erhältlich sein.
Okay, wie heißt das Buch?
Das Buch heißt tatsächlich Disruption, das Spiel mit Technologien und Paradigmen.
Und du hast ja eine ziemlich coole Webseite dafür, insbesondere weil die URL ein wenig speziell ist.
Genau, es gibt eine Webseite, die basiert von der Technologie her einfach auf einem Sway. Das war mir ganz wichtig, weil, also ich sag mal so, Sway ist jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl, um richtige Enterprise-Websites zu bauen. Das will es ja auch gar nicht sein. Aber mir war es wichtig, das damit zu machen, um eben auch das, was ich im Buch schreibe, tatsächlich mal zu beweisen. Ne? Ich habe jetzt hier etwas gebaut, wo es mir darum ging, ich möchte dieses Buch promoten. Also ich habe gar nicht die Notwendigkeit, jetzt hier große User-Statistiken auszuwerten oder ein 100%iges Unternehmens-CI zu implementieren, das es ja sowieso gar nicht gibt. Für das Buch gibt es ja kein eigenes Unternehmens-CI. Also habe ich mir schnell ein Sway zusammengeklickert, Zeitaufwand irgendwie 10 Minuten, habe eine Domain registriert, die Domain und somit auch die URL ist disruption.onl, das steht für Online-Dienste. Das hat ganz einfach was damit zu tun, dass alle anderen weg waren. Aber im Endeffekt fand ich es dann doch auch ganz charmant vom Namen her, also unter disruption.onl kann man das aufrufen und es ist hinten dran ein Sway, dass alle notwendigen und Informationen, die man über das Buch braucht, beinhaltet und die, wie gesagt, innerhalb von 10 Minuten erstellt war.
Super. Ja, Niki, dann danke ich dir mal für die Information. Das war mal ganz gut reinzublicken. Ich glaube, das ist hilfreich, dieses Thema wirklich auch in die Köpfe reinzubringen, dass eben die Veränderung jetzt für uns alle etwas ist, was wir, wie hat jemand so schön gesagt, alle lieben den Wandel, es sei denn, es betrifft einen selber.
Ja.
Und dass man sich darüber einfach heute nicht, man hat nicht mehr die Zeit, ewig zu warten und zu sagen, ich guck mal, was so passiert, dann kann es eben einfach passieren, dass dann für mein Geschäft, für mein Unternehmen, dann folgt es jetzt auch abgefahren ist und irgendjemand anders gekommen ist, der es dann besser, schneller und effektiver macht.
Genau, entweder das, beziehungsweise der Wandel ist passiert und ich habe es vielleicht bloß gar nicht mitgekriegt. Also dieses Thema Schatten-IT, das ja Unternehmen immer mehr zu schaffen macht, sprich, da wird sich dann einfach ein Dropbox-Account selbst eröffnet oder. Das zwingt einen natürlich zum Reagieren, ja.
Okay, gut, vielen Dank und dann wünsche ich viel Erfolg für das Buch.
Danke auch. Schönen Gruß nach Berlin.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.